Herzlich willkommen bei Handwerksmacher, dem Podcast von powerpeople.digital. Mein heutiger Gast ist Markus Reimann. Markus führt seinen Beruf des Malermeisters mit Leidenschaft aus. Aber er hat noch eine andere Leidenschaft, nämlich das Radfahren. Und wenn es um die härtesten Radtouren der Welt geht, da ist er nicht mehr zu bremsen. Hallo Markus.
Hallo, grüß dich.
Markus, dein erstes Fahrraderlebnis, kannst du dich daran erinnern?
Ja, tatsächlich, sehr gut sogar. Erzähl mal. Das ist, ich glaube, da war ich also so geschätzte 4 oder vielleicht auch 5 Jahre alt, ich weiß nicht genau. Das war auf, da haben meine Großeltern noch gelebt, die in Wittler auf der Bockumer Straße. Und die haben da einfach so eine Hofeinfahrt gehabt. Und diese Zufahrt zur Garage, die ging halt von der Straße, von der Bockumer Landstraße, das waren bestimmt 50 oder 70 Meter, relativ lang. Und Großeltern und so weiter, alle, wie sie da waren, haben, glaube ich, gegrillt und saßen im Garten und konnten mich überhaupt gar nicht sehen. Und dann stand da irgendwie so ein kleines Fahrrad rum. Und dann habe ich mir geschnappt und habe mich draufgesetzt. Und irgendwie nach einer Stunde ging es. Und dann bin ich also den ganzen Nachmittag da diesen Anfahrtsweg hoch und runter gefahren.
Ja. Ja, aber früh übt sich. Und du hast ja auch keine Angst.
Naja, also beim Radfahren nicht, ja.
Wie viele Fahrräder hast du bis jetzt?
Ja, das ist quasi so eine Betrachtungsweise, aber es sind schon auf jeden Fall 11. Ja. Dann gibt es halt noch so 2, 3 so halbe Leichen oder Räder, die zusammengebaut werden müssten, aber fahrtüchtig sind 11, ja.
Und wie fährst du die? Ich meine, jeden Tag ein anderes Rad? Ist das so, wie ich meine Schuhe wechsle oder wie machst du das?
Nein, das ist auch ein bisschen so eine Sammelleidenschaft, beziehungsweise halt auch dann so Räder, die vielleicht durch ein neues ersetzt wurden, aber dann, ich will die auch nicht unbedingt abgeben, weil für gebrauchte Räder kriegt man einfach nur
gar nichts.
Man kann auch sagen, genau, fast gar nichts. Ja. Und dann aus dem Grunde, und solange ich den Platz habe und die Möglichkeit habe, dann lasse ich die lieber da stehen.
Aber du schraubst auch selbst daran, oder?
Ja, ich bin zugegebenermaßen nicht so der Schrauber. Nee.
Also du kannst nur mal an.
Genau, ich fahre eigentlich lieber und also von daher, das ist, ich habe noch so verschiedene andere Sachen im Kopf, aber so Schrauben steht da nicht bei mir ganz oben auf der Liste, weil zum Beispiel bei den neuen Rädern ist es auch so, dass da immer mal wieder auch neue Werkzeuge irgendwie oder für die Kette, also wenn ich im Training bin, dann brauche ich alle 10 Wochen eine neue Kette und dann muss ich sowieso, wenn ich mir nicht jedes Mal den neuen Nietenzieher da kaufen möchte, dann gebe ich das zur Inspektion ab, dann machen die direkt den Rest noch mit und aus dem Grunde, also das ist nicht so mein Spaß. Nee.
Aber den Spaß des Fahrradfahrens, den lebst du schon richtig, ne?
Ja, also ich habe halt früher schon immer sehr viel Sport gemacht, also Fußball, Handball, Leichtathletik, und dann ging es halt irgendwann mit der Lehre anfing, war es dann also so, dass die, ich sage jetzt mal, diese Spaßvögel dann schon mal um 9 Uhr sonntags anpfiff für ein Spiel. Also ich habe Handball gespielt bei unserer großen Fortuna in Düsseldorf und 9 Uhr anpfiff hat dann bedeutet für mich, dass ich eigentlich auch um 6:30 aufstehen muss, also fast so früh wie als unter der Woche, wenn ich zur Arbeit fahren darf. Und dann habe ich also gesagt, ey, dann habe ich mir halt einfach ein Rennrad gekauft.
So. Um da mal schnell hinzufahren, oder?
Nee, nicht um da mal schnell hinzufahren, sondern ich habe dann also mit diesem Mannschaftssport komplett gebrochen. Ja. Und bin dann aber eigentlich immer nur kleine Runden auch gefahren. Hm. Auch immer nur bei schönstem Wetter. Das dürfte auch nie eine Wallcam-Himmel sein. Bin auch immer die gleiche Runde gefahren. Und das hat sich dann irgendwann so mit den Jahren, da bin ich vielleicht auf 2.000, 3.000 Kilometer die Woche gekommen. Und das hat sich dann irgendwie immer ausgeweitet. Also seit, weiß ich nicht, seit 20 Jahren fahre ich, glaube ich, mindestens 10.000 im Jahr. Und jetzt sind es auch schon mal 15.000 oder 19.000. Ne? Und das ist dann halt immer mehr geworden.
Ja. Einfach, ne? Also vom Sonntagsfahrer
zum Immerfahrer. Ja.
Ich finde das total krass. Ich meine, das ist ein richtig ausgiebiges Hobby, was du da hast als Malermeister.
Ja, man sagt ja, wenn man mehr als 10 Stunden trainiert die Woche, ist das so im Leistungssport so am unteren Ende. Und ich habe ja so teilweise so 15 bis 20 Stunden. Ne? Aber es ist halt auch so, dass ich seit mehreren Jahren halt keine Rennen mehr fahre, weil das ist schlichtweg auch einfach echt gefährlich und bedeutet auch wirklich Ja, man kann es jetzt, also ist extremste Anstrengung. So, ja, ja. Und wenn ich jetzt irgendwie so Touren mache, dann fahre ich ja auf so einem ganz lockerem Niveau, weil ich kann auch gar nicht mich 3 Wochen lang jeden Tag total verausgaben. Dann bin ich spätestens am 4. Tag, gehe ich nicht mehr aufs Rad.
Ne? Ja, gut,
ich
aber.
Sprich auch gar nicht trainiere halt.
Ja, ne? Dein lockeres Niveau ist aber für mich schon Profisport,
ja,
ne?
Ja, im Prinzip so von der Länge halt. Ja. Ne? Aber jetzt so von der Belastung her ist das jetzt eigentlich nicht so, weil ich fahre halt immer dann in so einem 120er, 130er Pulsbereich. Das ist jetzt nicht so, das kann man machen. Es ist halt nur die Frage, kann man das jetzt 2, 4, 6 oder meinetwegen wie ich 10 Stunden, 3 Wochen lang? Das ist halt so der Punkt. Aber jetzt die Belastung selber an einem Tag ist jetzt nicht so, oder zumindest ist von der Intensität ja nicht so hoch, eher von der Länge halt.
Mhm. Ja. Was gibt dir das denn? Also weswegen bist du so Fahrradverliebt, Fahrradfanatisch? Irgendwas muss es dir doch geben.
Ja, das ist auch, es hängt sehr viel damit zusammen, dass ich einfach auch gerne an der frischen Luft bin. Und das andere ist halt auch, das bedeutet für mich irgendwie auch Freiheit, weil ich kann auch längs fahren, wo ich will. Sprich, es gibt unterschiedliche Profile einfach, die ich fahren kann. Also entweder fahre ich flach oder ich fahre halt ins Bergische Land. Und man kriegt halt sehr schöne Jahreszeiten mit zum Beispiel. Und ja, das ist für mich einfach ganz viel Freiheit.
Die du brauchst einfach, seelisch für dich. Genau. Hat aber nichts mit deinem Beruf zu tun, dass du sagst, hey, ich sitze jetzt den ganzen Tag irgendwo in einem Kämmerlein und streiche eine Wand nach der anderen, jetzt brauche ich... Weil keine Wände.
Ich bin ja sehr zufrieden in meinem Beruf, weil da auf jeden Fall auch immer Abwechslung ist. Mhm. Also meine, klar, in jedem Beruf wiederholen sich irgendwo die Tätigkeiten, aber das Interessante da ist, dass ich ja ständig auch woanders bin. Mhm. Also ich könnte mir zum Beispiel jetzt nicht vorstellen, jeden Tag in ein Büro zu fahren und so einen 9-to-5-Job. Der wäre also ganz schlimm für mich.
Ja, deswegen sind wir ja Handwerker.
Genau.
Da würde ich aber auch eingehen dann. Gut. Und du bist aber auch in einem Fahrradclub.
Genau, es gibt ja in Düsseldorf die Fahrradkuriere, die heißen ja Roadrunner. Und der Ernie, auch ein alter Freund von mir, der ist, glaube ich, mit einer der längsten, die da fahren. Ich glaube, seit 22, 23 Jahren. Und der ist halt auch Radsport begeistert und fährt auch, oder... Jedenfalls in der Vergangenheit ist er auch häufig Rennen gefahren und dann hat er halt den Verein, also Roadrunner, also unabhängig jetzt von dem Kurierdienst, hat er halt einen Radsportverein gegründet. Und wenn man halt in einem Verein ist, dann kann man halt beim Bund der Deutschen Radfahrer eine Lizenz beantragen und mit dieser Lizenz kann man halt dann Amateurrennen bestreiten.
Okay.
Habe ich auch mal ein paar gemacht, aber wie gesagt, ich habe mir das vor Jahren irgendwann abgewöhnt, weil... sehr anstrengend und gefährlich. Und da gibt es halt immer mal wieder Stürze. Und das ist natürlich in meinem Beruf oder grundsätzlich beruflich irgendwie immer schwierig. Ja. Zumal ich ja keinen Chef habe, der mich
zur Raison ruft. Sie so, bleiben hier.
Wenn man selbstständig ist, dann guckt man halt, dass das weitergeht.
Ne? Ja, klar. Also du bist ja ein Ein-Mann-Betrieb. Ist das richtig, oder?
Ja, jetzt mittlerweile. Ja. Ich hatte mal 5 Leute gehabt. Und jetzt aus verschiedenen Gründen hat sich das jetzt wieder reduziert, aber hat tatsächlich für mich den Riesenvorteil, dass ich dadurch halt auch einfach viele Freiheiten habe und zeitlich das auch anders organisieren kann, als wenn ich Angestellte hätte.
Ja, genau. Ich wollte nämlich zu einer besonderen Freiheit zurückkommen. Du hattest erzählt, dass du auch bei La Vuelta mitgemacht hast, genau. Bei einem der härtesten Radrennen, die ich jetzt als Amateurin von außen mal so beurteilen kann. Das ist das Radrennen halt in Spanien bei sengender Hitze und Spanien ist nicht Norwegen. Es ist heiß, die Luft brennt dir in den Lungen und du setzt dich da aufs Rad und was? Fährst da?
Ja, es gibt ja für die Nicht-Radsport-Experten, es gibt ja 3 3-wöchige Landesrundfahrten. Ja. Das ist im Mai immer den Giro d'Italia in Italien. Ja. Dann halt die Tour de France in Frankreich im Juli und normalerweise dann im September die Vuelta de España. Mhm. Und ich bin ja 2017, als die Tour de France hier in Düsseldorf losging, bin ich die auch gefahren, also auch nach demselben Strickmuster wie jetzt die Vuelta. Also einen Tag vor den Profis mache ich die komplette Etappe mit dem Fahrrad. Und ja, das hat mir seinerzeit schon sehr viel Spaß gemacht. Und ja, und jetzt nach den 4 Jahren reifte, beziehungsweise nach 3 Jahren reifte dann der Gedanke, doch vielleicht mal noch die nächste dreiwöchige zu machen.
Warum nicht?
Und dann bot sich einfach Spanien für mich erstmal eher irgendwie an als Italien.
Ja.
Und es ist tatsächlich so, dass obwohl sind alle 3 Wochen auch alle über so 3.300, 3.500 Kilometer, sind auch ungefähr auch ähnlich so von der Höhenmeter, sind jeweils so rund 50.000. Und aber es ist tatsächlich so, dass ich habe es bisher auch nur gelesen, dass die Vuelta oder auch der Giro tatsächlich schwerer ist vom Fahren her. Und jetzt weiß ich auch, warum das ist. Das liegt, also wenn man jetzt mal so rein vom Profil guckt, dann würde man denken, vielleicht, dass Frankreich ein bisschen schwerer ist, Tour de France, weil die Berge halt höher sind. Aber davon darf man sich nicht blenden lassen, weil ob jetzt ein Berg 2.500 Meter hoch ist oder 1.500 oder 1.200, spielt eigentlich gar keine Rolle. Entscheidend ist eigentlich, wie viele Kilometer sind bis zum Gipfel, beziehungsweise auch wie hoch ist die durchschnittliche Steigungszahl. Also, ne, die, so, und da ist es tatsächlich so, dass die Berge, die da in Spanien ausgewählt werden, einfach steiler sind. Und das macht es einfach schwerer. Ja? Und aber du hast es auch schon angesprochen, die Hitze war halt wirklich tatsächlich ein Riesenthema, zumal jetzt auch die Vuelta früher gestartet ist als sonst, nämlich, ich glaube, 2 Wochen früher, wegen den Olympischen Spielen, glaube ich, hatte ich schon Mitte August begonnen. Und da, das war mir von vornherein klar, dass das hitzemäßig irgendwie auf jeden Fall ein Thema wird. Mhm. Es war dann in sozusagen einem doppelten Thema, weil nämlich auch, also in Spanien ist es im August sowieso heiß, klar, weiß man, aber auch es war halt Hitzewelle in Spanien. Und wenn wir in Spanien von Hitzewelle reden, dann ist es richtig knackig.
Ja, wollte ich gerade sagen. Wenn wir Spanier von Hitze sprechen, dann ist aber Land unter.
Also ich bin ja 3 Tage vorher angereist und das war tatsächlich so, dass da waren, wirklich, ich kann mir das eigentlich gar nicht mehr vorstellen, aber es waren 38 Grad im Schatten.
Und das ist noch gar nichts.
Naja, also ne? Ich finde, das reicht
ja. Aber auch. Das ist ja, also wenn man sich das nicht vorstellen kann, das ist ja, als würdest du einen Backofen auf 200 Grad vorheizen und dann den Kopf reinstecken und versuchen zu atmen und dann noch Sport zu machen. Das ist einfach schwierig.
Weiß ich jetzt nicht, aber es war halt dann so, dass die ersten 3 Tage waren es tatsächlich noch die 38 Grad und das war dann auch eigentlich gar nicht mehr so witzig, weil ich sag mal so ab 2 Uhr kriegt dann tatsächlich irgendwie so einen Druck auf den Kopf und so ab 4 konnte ich aber gar nicht mehr so richtig klar denken so. Und ich dachte mir auch nur so, oh, das muss auf jeden Fall kühler werden, weil sonst hörst du auf, weil das wird sonst irgendwann auch einfach gefährlich. Also sind auch bei den Profis mehrere ausgestiegen wegen Erschöpfung bzw. Hitzschlag. Ich habe dann bei den Etappen habe ich 10 Liter Wasser am Tag getrunken. Und es wurde dann halt tatsächlich am 4., 5. Tag also kühler. Es waren dann nur noch 35 Grad im Schatten und das... Man lacht jetzt tatsächlich, aber das macht schon wirklich was aus, diese 3-4 Grad. Ja. Man muss dazu auch sagen, wir sind ja gestartet in Burgos, also in der Mitte ungefähr von Nordspanien und sind dann so runtergefahren nach Almeria. Da ist auch weit und breit kein Baum. Also das heißt also wirklich den ganzen Tag in der Sonne.
Vollpower, ja. Deswegen frage ich mich die ganze Zeit, wie bereitest du dich denn dann auf so eine Tour vor? Ich meine, du kannst doch nicht eine Woche vorher anreisen, schon mal testen, schaffe ich das die Tage, schaffe ich diese Frequenz in der Zeit und so weiter. Wenn du in Deutschland trainierst und dann nach Spanien fährst und da so eine Vuelta machst?
Ja, wirklich simulieren kann man das ja sowieso nicht. Ich meine, ich habe, als ich 2017 in Tour de France gefahren bin, war mir ja völlig unklar, ob das überhaupt schaffbar ist. So jetzt in meinem Kontext. Ne? Also ich hatte ja eben schon mal erzählt, so wie viel ich fahre oder trainiere. Ich meine, wie gesagt, das ist ja schon ein ganz ordentliches Pensum, wenn man so 15 oder 20.000 Kilometer im Jahr fährt. Das ist aber trotzdem damit jetzt noch nicht quasi in Anführungsstrichen bewiesen, ob man das schaffen kann oder nicht. Weil natürlich die 3 Wochen, das ist schon sehr komprimiert. Ja, da sind die Etappen im Prinzip zwischen 160 und über 200 Kilometer und das halt 3 Wochen am Stück, beziehungsweise das sind 2 Ruhetage. Und ob man das ja verkraftet oder nicht, das weiß man ja vorher einfach nicht. Auch wenn man jetzt dann, sagen wir mal, viel trainiert. Also ich meine, das ist schon ja eine ganze Menge. ich muss sagen, dass mir diese Erfahrung, dass ich halt die Tour de France schon gemeistert habe, ja, hat mir enorm geholfen, weil die ersten Tage in Spanien über die Hitze, das war wirklich, ich dachte so.
Ja.
Und das hat mir einfach so das Gefühl gegeben, einfach auch, dass ich das bewerkstelligen kann.
Ja, ja, ja.
Sonst hätte ich vielleicht sogar auch aufgegeben, kann also sein. Also es gab natürlich da auch Momente, so, also an zwei Tagen war das irgendwie so, wo ich, die Beine sind total leer, da geht gar nichts. Und dann ist es aber tatsächlich so, man einfach weiterfahren und nach ein, zwei Stunden kommt das irgendwie wieder.
Okay, gut, dann mache ich das auch demnächst so, wenn ich durch die Stadt fahre zum Einkaufen.
Gut, einfach du musst ja nicht nach Köln fahren.
Was ich besonders also bewundernswert bei dir finde, ist ja, dass du dann, um halt solche Rennen fahren zu können, wirklich deinen Betrieb schließt. Oder ich meine, du gehst ja einfach. Es ist keiner da, der deine Arbeit macht. Wie machst du das?
Ja gut, die Termine, die kann ich ja vorher festlegen. Und für die Zeit, wo ich weg bin, gibt es halt keine freien Termine. Ja. Und ansonsten nehme ich ja mein Telefon mit und dann heißt ich...
bin in Spanien.
Genau. So, in drei Wochen rufe ich sie zurück. Ja?
Ich bin gerade auf einem Berg.
Genau. So, also es ist ja nicht so, dass die Kommunikation da jetzt komplett abbricht, sondern abends arbeite ich die Liste ab und wenn dann einer sagt, ja, kein Problem, kommen Sie in drei Wochen vorbei, dann mache ich das. Und wenn das dringend ist, dann bin ich halt raus.
Ja. Aber also kriegst du von deinen Kunden oder von deinen Mitmenschen eher ein positives Feedback oder zeigen die alle den Vogel und sagen, was machst du da?
Ja, das ist ganz unterschiedlich natürlich, aber in der Regel würde ich eher, ist es glaube ich eher Ersteres. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen verbunden damit, wenn ich das mal in einem Nebensatz anmerken darf, dass ich auch da Geld sammle für Kinderfahrräder Afrika, in Burundi. Die Aktion heißt also Burundi Bikes, wenn da einer mal gucken will auf Facebook oder Instagram, da jetzt 5.000 Euro gesammelt und das ist ganz schön, weil dann müssen die Kinder, da gibt es ja in der Regel keine Helikoptereltern, aber keine Öffis, das heißt also, die können dann mit dem Fahrrad zur Schule fahren und müssen nicht irgendwie ein oder drei Stunden zur Schule laufen.
Ja.
Und in Verbindung, da sagt jetzt natürlich keiner irgendwie, das ist aber eine doofe Aktion, also in der Regel. Ne?
Ja, und selbst die es dann sagen, die können sehr gerne mal ein Rad spenden.
Genau, beziehungsweise mit dem muss ich auch nicht reden.
Richtig, nein, das finde ich total geil. Also ich feiere dich gerade innerlich ab. Und vor allen Dingen, wenn du bedenkst, du hast ja 11 Fahrräder, 3 benutzt du vielleicht nur, dann hast du ja auch wieder die Möglichkeit, da mal ein Fahrrad abzudrücken, wenn es jetzt kein Geld ist. Also es gibt ja immer die Möglichkeit, für die, die jetzt nicht fahrradfahrend Gelder generieren können, wollen, dass die da irgendwie eine Spende abdrücken oder wie funktioniert das da?
Ja, ja, das geht ja über Spenden. Ja. Ja. Wir hatten auch mal überlegt, ich meine, dass man halt im Prinzip hier Räder sammelt, die repariert und einen Container packt und dann hinschickt. Das Problem ist einfach nur, die Containerkosten sind so hoch, das macht einfach gar keinen Sinn. Mhm. Ja. Also ich habe ja jetzt am, dann wird ja leider, der Podcast wird glaube ich erst im Januar gesendet, jetzt im Dezember ist in der Filmwerkstatt, also ich habe ja dann auch vielleicht noch zur Erläuterung ein Begleitfahrzeug, sprich ein Wohnmobil, den also Freunde dann von mir fahren und der Andrew Uhlemann, der hat jetzt eine Dokumentation gemacht, die wird jetzt gezeigt am 17. Die kann man dann auch sicherlich bei, wie heißt nochmal dieses, YouTube, glaube ich,
wie heißt
da wird
das
die dann reingestellt auch. Ne? Und dazu gibt es dann, ich habe letztlich unseren Oberbürgermeister mal kennengelernt und habe ihm dann von meiner Aktion erzählt und jetzt habe ich also auch von der Stadt Düsseldorf beziehungsweise vom Fundbüro Räder zur Verfügung gestellt bekommen. Die sind wir gerade ich mit meinem Freund am reparieren. Ich bin ja nur so begleitend dabei und putze die Räder dann schön und die werden auf dem Abend auch versteigert. Und dann gibt es noch eine Lesung und auch ein DJ-Set irgendwie ein bisschen zum Tanzen und da hoffe ich, dass halt nochmal so ein paar Euro in die Kasse reinkommen.
Ja.
Und das noch so jetzt nach hinten auch so abzurunden und dass also alle, die dann da irgendwie dran genommen haben, da irgendwie auch nochmal so ein Feedback kriegen.
Na cool. Was steht jetzt so als nächstes bei dir an oder welche Touren stehen so als nächstes bei dir an?
Hatten wir eben dreiwöchige Landesrundfahrten, gibt es, glaube ich.
Ja.
Dann würde eigentlich der Giro noch fehlen, der Giro d'Italia.
den du auch auf die definitiv dann machen möchtest? Oder?
Ja, ich weiß noch nicht. Das Problem bei dem Giro ist, der ist eh nicht schwer auf ja. Niveau älter. Und das andere ja, Handicap ist sozusagen, dass die, dass der immer Mai ist. So, und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man mal 4 Monate vorher mal richtig trainieren muss, dann ja. sind das eigentlich eher so Monate, wo ja. man hier nicht so richtig gut Radfahren kann. Also ja. Januar, ja. Februar ist dann schon eingeschränkt. Also wenn es dann Kälte geht noch, wie letztes Jahr 2 Wochen Schnee, geht quasi fast gar nichts. Mhm. Aber wenn das jetzt, also Kühle und vor allen Dingen aber halt auch Niederschlag, also sprich, wenn ich da nicht richtig zum Training komme, dann brauche ich da auch nicht antanzen. Ne? Ja. Insofern hatte ich mir jetzt eigentlich auch die Vuelta ausgesucht, weil die halt vom Trainingsablauf her natürlich viel einfacher ist,
machbarer
umzusetzen.
Ja, ja. Ja. Gibt's
das wäre schon nochmal, also dann hätte ich quasi alle 3-wöchigen Landesrundfahrten. Ja, und
hey, warum nicht?
Man muss ja nicht nur Fahrräder sammeln.
Gibt es denn außerhalb von den ganzen Touren noch einen Traum, den du dir noch so erfüllen möchtest?
Ja,
Ein 12. Rad.
Nee. Nee, der interessanter fände ich dann, also ich war ja auch schon mal in Mittelamerika auch ja. mit dem Fahrrad, so in Guatemala sind wir da rumgefahren. Und da gibt es ja diese Panamerika, also die mhm. Straße, die geht ja von ganz oben bis ganz unten. Aber ich würde ganz gerne da einsteigen und noch weiter Richtung, also dann durch Mittelamerika und dann weiter runter so. Mhm. Amerika, so, das ist so Chile und so, das würde mich, glaube ich, auch noch sehr interessieren. Ja. Das wäre noch was. Ja.
Dann wünsche ich dir für deine ganzen Touren und für alles, was du machen möchtest, immer ein ordentliches Fahrrad. Danke. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne, danke dir.
So, und wer mehr Geschichten hören möchte rund ums Handwerk und rund um die Handwerksmacher, der schwingt sich jetzt aufs Rad und folgt diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal.
Das war's wieder einmal von Power People, der Dachmarke von Handwerksmiss und Mister, der Handwerkskochshow und diesem Podcast Handwerksmacher. Mehr Infos und alle Episoden findest du auf www.powerpeople.digital.